Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Tag 9 der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London sollte der krönende Abschluss der Karrieren von Usain Bolt und auch von Mo Farah werden. Man hatte da nochmal über die Staffeldistanz, 4x100 Meter Staffel der Herren mit Gold für Jamaika spekuliert und damit auch mit Gold für Usain Bolt. Das wäre die 12. Goldmedaille seiner Karriere geworden. Und bei Mo Farah, da hatte man auch mit Gold gerechnet über 5000 Meter. Er hätte damit wieder das Double geschafft. Aber zu beiden Szenarien kam es nicht. Es kam eigentlich völlig anders, als man denkt. Und das besprechen wir hier in unserer Tageszusammenfassung zur Weltmeisterschaft in London mit unserem Experten, mit Torben Siemer. Hallo Torben.
Hallo Malte.
Ja, lass uns mit dem Highlight, das zum Schluss kam, an diesem Abend anfangen, mit den 4x100 Metern der Staffeln. Und da war, wie gesagt, die Jamaika ja eigentlich Goldfavorit. Usain Bolt, der marschierte ganz locker in das Stadion hinein. Man hatte damit gerechnet, dass er zum Triumphlauf ansetzt, nochmal der gefeierte Held wird. Und am Ende kommt er humpelnd ins Ziel. Und zwar deutlich nach der gesamten Konkurrenz.
Ja, ein Ende dieser riesigen Karriere, das so gar nicht zum Rest der Karriere eigentlich passt. So irgendwie still und leise durch den Seitenausgang war es ja dann letztlich, wie er da aus dem Innenraum des Stadions schlägt.
Der Blitz verglüht. Wie hast du die Szene gesehen? Also er kriegte den Staffelstab von seinem Vorläufer. Jamaika war zu dem Zeitpunkt schon hinter den Medaillenrängen zurück. Er hätte einen Wunderlauf gebraucht. Ja, dann übernimmt er den Staffelstab, rennt los in sehr typischen Bolt-Manier und plötzlich greift er sich an den linken Oberschenkel und humpelt aus.
Ja, wie du schon sagtest, also die Jamaikaner waren beim dritten und letzten Wechsel so ein paar Meter hinter den beiden Führenden aus von den USA und Großbritannien und eben ungefähr auf einer Höhe mit den Japanern, die am Ende auch Bronze geholt haben. Und dann, ja, rechnete irgendwie alle damit, dass Usain Bolt nochmal den Angriff startet nach vorne, aber dann nach so 20, 25 Metern auf einmal ein Humpeln, 6, 7, 8 Schritte, ja, unter Schmerzen, dann von der B-Note her sicherlich ansehnliche Flugrolle und dann stand er da und wusste nicht, wohin mit sich, irgendwie so sah es aus. Dann hatten sie erst einen Rollstuhl dahin gekarrt, die Helfer drumherum, weil man ja auch nicht weiß, ist da jetzt, was weiß ich, schlimmstenfalls irgendwie die Achillessehne gerissen oder ähnliches, sowas sieht ja immer böse aus bei diesen Geschwindigkeiten. Und aber dann humpelte er doch zum Glück noch ein paar Minuten später ins Ziel. Aber ja, es war irgendwie ein sehr unschönes Ende und irgendwie auch unpassendes Ende seines letzten Laufes.
Und ein unpassendes Ende seiner Karriere. Wirft das einen Makel auf seine große Karriere? Eigentlich nicht.
Ich glaube nicht, nee. Also dafür ist dann doch zu viel, was quasi zwischen dem Aufgehen seines Sterns quasi und jetzt dem Verglühen, wie du es gesagt hast, gewesen. Also da glaube ich nicht, dass das einen Schatten wirft, sondern eher so als Fußnote irgendwo eingehen wird. Ach, wisst ihr noch damals, als wir bei seinem letzten Rennen und so weiter.
Und jetzt steht hinter Jamaika in der Ergebnisliste der Weltmeisterschaften von London für das Staffelfinale ein DNF, ein Did Not Finish, also die Jamaikaner nicht gewertet ins Ziel gekommen. Dafür drei andere, du hast schon gesagt, Bronze ging an Japan, 38,04, Saisonbestleistung für die Japaner. Platz 2 an die Vereinigten Staaten von Amerika, 37,52, ebenfalls Saisonbestleistung, aber ganz vorne Großbritannien, der Gastgeber, getragen von der Euphorie im Stadion auf 37,47, Weltjahresbestleistung.
Und neuer Landesrekord, das auch ist noch. Ja, in einem Land wie Großbritannien, was ja eine reiche Tradition an Sprintstaffeln hat, auch nicht ohne, da diesen nochmal zu verbessern jetzt. Und der krönende Abschluss dieses Tages heute aus britischer Sicht. Und für das britische Publikum hat es mich auf jeden Fall gefreut, weil das ist Wahnsinn, was die da seit jetzt, inklusive heute 9 Tagen abreißen. Also das Stadion ist jeden Tag ausverkauft, wie es aussieht, es ist voll, die Stimmung ist da, Leistungen werden gefeiert, egal wo die Athleten herkommen, Briten natürlich besonders, das ist ja überall so, aber also für das Publikum ist es auf jeden Fall eine Krönung, da jetzt noch mit Gold aus diesem Tag rauszugehen, und 37,47 ist eine herausragende Zeit, und einfach ein von vorne bis hinten Runderlauf der britischen Staffel.
Und das war eine Goldmedaille, die für die Gastgeber eigentlich so nicht eingeplant war, aber dafür war eine andere eigentlich eingeplant, die über 5000 Meter, die fiel aber am Ende nicht, weil Mo Farah letztlich in Anführungsstrichen nur Zweiter geworden ist. Zwar Chelimo, den US-Amerikaner, der früher mal für Kenia gestartet ist, abgehängt hat, den auf den Bronzeplatz verwiesen hat, aber da war ja noch Mukhtar Idris, letztes Jahr bei Olympia disqualifiziert, jetzt in London ganz oben auf dem Stockerl, 13:32:79 seine Zeit und sein Weltmeistertitel.
Ja, es war ja eher eigentlich so ein 600, vielleicht 800 Meter Rennen letztlich. Also da war ja die ersten, ja 2000 vor allem, waren extrem langsam. Also den zweiten Kilometer sind sie in 3 Minuten gelaufen. Das ist so ein Tempo, das siehst du teilweise auch bei Landesmeisterschaften mal auf 1 Kilometer. Dementsprechend eng wurde das dann auch im Feld. Da gab es das eine oder andere Gerangel. Dann haben eben alle darauf gewartet, wann die ersten Favoriten losziehen. Und das war dann eben so 800 Meter vor dem Ziel der Fall. Und da fehlte dann, ja ähnlich wie Usain Bolt heute diesen Kick gebraucht hätte, den hat auch Mo Farah gesucht, ihn nicht in dem Maße gefunden, wie er ihn oft schon bewiesen hat, und dann am Ende eben nur in Anführungsstrichen Silber geholt. Aber ja, also auch da das Ende einer, ja in dem Fall Bahnkarriere zwar nur, weil er auf die Straße wechseln wird zum Marathon, aber auch da nicht ganz das Ende, was sich sicherlich eher noch die Zuschauer erhofft hatten.
Aber Gold und Silber aus dieser Weltmeisterschaft nochmal rausgeholt. Ich glaube, er ist sowieso der ja erfolgreichste Athlet über die Langstrecken, die es bei Weltmeisterschaften mittlerweile gab oder überhaupt in der Leichtathletik, was Weltmeisterschaften angehen gab.
Ja, gerade in der jüngeren Vergangenheit, jetzt hatte er ja quasi alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Also ich meine, das wäre jetzt, wenn er gewonnen hätte, sein viertes Double gewesen, über 5 und 10 Kilometer. Von daher, also da gibt es, ja ähnlich wie Usain Bolt in den letzten 10 Jahren den Sprint geprägt hat, hat eben Mo Farah die langen Läufe geprägt.
Der eine tritt ganz ab, Usain Bolt wird nicht mehr laufen, Mo Farah dagegen auf die Marathondistanz wechseln. Dieser Wechsel von Langstrecke auf Marathon haben ja schon viele versucht, bei vielen hat es aber auch dann so zumindest mit dem auf dem gleichen Level nicht geklappt, dass er nochmal die gleichen Erfolge einfahren konnte. Was traust du Farah zu?
Ja, das ist ganz schwierig einzuschätzen. Also Galen Rupp, der in seiner Trainingsgruppe ist, hat es ja auch schon versucht, war es letztes Jahr in Rio Zweiter geworden im Marathon. Also da hat der Wechsel funktioniert. Aber das ist eben ganz schwer, davon irgendwie Bahnleistungen auf Marathonleistungen zu schließen, weil das eben doch nochmal ja nicht nur die vierfache Strecke mindestens ist von 10 Kilometer auf 42, sondern auch ja vom Rennverlauf und der Einteilung was ganz anderes ist. Also da bin ich sehr gespannt, wie er da ja nach den, so bei Felinita Bekele hat es zum Beispiel nicht funktioniert. Das war einer dieser Fälle, die du, glaube ich, gerade vielleicht auch meintest. Der dann doch mit Verletzungen zu kämpfen hat immer wieder. Also da bin ich sehr gespannt. Ich traue es ihm zu, aber automatisch ist es nicht, dass diese Bahnerfolge sich da übersetzen lassen, auch Erfolge auf der Straße.
Also werden wir auf jeden Fall abwarten und natürlich auch hier auf meinsportradio.de verfolgen. So, jetzt haben wir die beiden benannt, die eigentlich für krönende Abschlüsse hätten sorgen sollen heute. Dafür gab es aus deutscher Sicht unheimlich viel zu feiern, nämlich 4 deutsche Medaillen an diesem Tag und im Speerwurf die erwartete Goldmedaille. Johannes Vetter oder Thomas Röder, das war so irgendwie die Frage, die sich gestellt hat, wer von beiden holt die Goldmedaille. Ganz große Optimisten hatten ja sogar mit Gold, Silber und Bronze gerechnet durch Vetter, Röhler und auch Andreas Hofmann. Aber am Ende wurde es in Anführungsstrichen nur Gold. Johannes Vetter mit 89,89 gleich im ersten Versuch rausgeschleudert vor Jakub Vladic und Peter Friedrich, die beiden Tschechen also auf den Plätzen. Thomas Röhler in Anführungsstrichen nur Vierter. Lass uns erstmal über Johannes Vetter sprechen. Der hatte ja schon in der Qualifikation die Bestweite erzielt, hat da ja auch einen neuen Championship-Rekord schon geworfen. Besser war keiner bei Weltmeisterschaften als Johannes Vetter. Und jetzt haut er im ersten Versuch dann auch gleich die Weite raus, die den Sieg am Ende ausmacht. Hast du gedacht, dass die 89,89 das Ende der Fahnenstange sein würden schon?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich war auf jeden Fall nach diesem ersten Wurf schon sicher, das ist die Medaille mindestens. Und ja, er ist einfach jetzt in den letzten Wochen, hat er ein Niveau erreicht, gerade nach diesem Wahnsinnswettkampf da in Luzern, wo er 94 Meter geworfen hat, in der Quali nochmal 91 Meter. Also dass er selbst an so einem Tag wie heute, wo eben nicht alles zusammenkommt, noch knapp 90 Meter anbieten kann. Und wie Thomas Röhler es dann hinterher in im Interview dem ZDF gegenüber so schön gesagt hat, da hat jetzt einfach mal derjenige, der in den letzten Wochen die ganz klar beste Form gezeigt hat, völlig verdient gewonnen. Und das trifft, glaube ich, ganz gut. dass eben Johannes Vetter da völlig zu Recht jetzt Weltmeister sich nennen darf.
Das Momentum bei Johannes Vetter, letztlich hat es vielleicht auch den Ausschlag gegeben. Thomas Röhler war ja zu Saisonbeginn unheimlich stark, hat in Doha gewonnen, hat auch dann noch weitere Meetings dominiert. Die ersten Wochen der Saison, der Freiluftsaison, eigentlich alles abgeräumt, was irgendwie ging. Hat der seinen Schwerpunkt vielleicht und auch seine Trainingsarbeit irgendwo falsch dosiert?
Ja, das ist aus der Ferne zum einen immer schwer zu beurteilen und zum anderen hat er heute 88-26 geworfen. Das ist eine Weite, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich würde sagen, damit ist man mindestens viermal, fünfmal Weltmeister geworden bei den bisherigen Austragungen. Und ich meine, der DLV war es vorhin über seinen Twitter-Account, der sich dann die Recherchearbeit gemacht hatte und dann eben heraus tweetete, dass es der beste Viertplatzierte der WM-Geschichte sei. Und das sagt dann schon auch vor allem darüber was aus, wie hochklassig dieses Finale war in der Spitze, dass eben 88-26 nur in Anführungsstrichen zu Platz 4 reichen.
Sogar Andreas Hofmann als Achter mit 83-98 der beste Achtplatzierte aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft. Also das untermauert deine These nochmal. Und wenn man nochmal auf die Werte der beiden Tschechen guckt, auch die haben mit 89-73 beziehungsweise 88-32 beide persönliche Bestleistungen erzielt. Also man musste da schon wirklich ans Limit gehen.
Ja, absolut. Und gerade Peter Friedrich, der am Ende Thomas Röhler da von Bronze runtergekickt hat, zweimal 87-93, einmal noch 88-32, also das ist ein Wahnsinnsniveau. Und auch die Serie von Thomas Röhler kann sich sehen lassen, 4 Würfe über 86 Meter, 2 über 87 und eben den einen über 88 Meter. Also das ist ein Wahnsinnsniveau. Das fehlte bei ihm mit den Anführungsstrichen nur der eine Ausreißer, den er eben drin hat mit einer Bestweite von 93,90 Meter. Sind dann eben noch 5,5 Meter Luft nach vorne und das ist eben das, was er heute nicht gefunden hat in seinem Wurf, aber also bei 88-26 fällt es mir schwer, der Kritik zu üben, dass da nicht mehr gekommen ist.
Ja, das kann man auch absolut nicht, denn wenn alle an ihrem Limit werfen, dann ist es dann eben auch eine Entscheidung, die sehr, sehr knapp ausfällt. In dem Fall waren es 6 Zentimeter, die zur Bronzemedaille gefehlt haben. Ein Doppelerfolg gab es dagegen bei den Zehnkämpfern. Rico Freimuth mit Silber, Kai Kaczmierek mit Bronze hinter Kevin Mayer, dem Franzosen, also zwei Deutsche auf dem Podium. Der Zehnkampf. Ihr habt gestern mit Andreas, hast du schon über den ersten Tag gesprochen. Am zweiten Tag, fass ihn doch für uns nochmal kurz zusammen aus deiner Sicht, aus deutscher Sicht.
Ja, also die Konkurrenz von Fremd und Kaczmierek um die Plätze 2 und 3 hat sich so ein bisschen nachher noch selber aus dem Wettkampf genommen. Also es gab einige Aufgaben wegen Verletzungen. Unter anderem Michael Dudasch, der gleich bei den Hürden sich hingelegt hatte und auch Trey Hardy, der bei den Hürden gestürzt war und dann nach dem Diskuswurf der auch gar nicht mehr lieb mit 3 Ungültigen aufgegeben hatte. Und ja, was beeindruckend war für mich vor allem, war Kevin Mayer vorneweg, der wirklich da jetzt mit 200 Punkten Vorsprung gewonnen hat und dann einen Wahnsinns-Wettkampf hingelegt hat. Und ja, jetzt die etwas vakante Position, die Ashton Eaton da gelassen hat nach seinem Rücktritt, doch durchaus auszufüllen scheint, zumindest jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall, was diese Dominanz, die er dann doch hat, angeht.
Also wirklich großartig dann auch von ihm. 8768 Punkte, sagen wir es so rum. Weltjahresbestleistung auf jeden Fall. Und Kai Kaczmierek mit einer Saisonbestleistung sich dann 8488 Punkte eben die Bronzemedaille gesichert. Was waren bei ihm so die herausragenden Disziplinen?
Ja, waren natürlich bei knapp 8500 Punkten insgesamt ein runder Wettkampf. Und er hat eben vor allem im Hochsprung und über die 400 Meter am ersten Tag zum Abschluss die Basis gelegt, quasi sich da vorne platzieren zu können mit 2,11 Meter im Hochsprung, 47,19 über 400. Und dann eben heute sich keine Schwäche erlaubt. Das war wichtig. Im Diskuswurf sich reingekämpft mit Köpfe über 45 Metern und dann auch 5,10 Meter im Schachhochsprung angeboten, nachdem er dabei, ich glaube, 94 waren es, 2 Ungültige hatte und im dritten erst rüber ist. Also da sich jedes Mal, wenn es darauf ankam, Leistung gezeigt hat und das ist es dann eben, was am Ende ja, den Ausschlag gibt, dass du über 10 Disziplinen jedes Mal möglichst nah ans Optimum rankommst und eben ja bestenfalls einen halben Aussetzer drin hast und das haben beide Deutschen geschafft diesmal.
Also wirklich das erste deutsche oder das erste deutsche Doppelpodium seit, jetzt muss ich mal ganz genau gucken, seit der WM 1983, damals Jürgen Hinksen und Sigi Wenz aus deutscher Sicht diejenigen, die Bronze und Silber geholt haben. Also das ist schon dann auch eine absolut historische Leistung.
Absolut. Und da ich ja gerade bei Kai Kaczmarek gesagt habe, dass er eben am Ende des ersten Tages den Grundstein gelegt hat, da war er ja Zweiter nach dem ersten Tag. Und diesen Spieß hat Americo Freimuth dann mit seinem starken Start in den zweiten Tag schnell umgedreht mit 13,68, eine herausragende Hürdenzeit. Also war da, das ist jetzt der Klärvergleich ist immer ein bisschen fies, aber schneller als Matthias Bühler im Halbfinale. Also als der Spezialist quasi aus dem deutschen Team. Auch wenn sich der Vergleich natürlich jetzt nur von der reinen Zeit mal machen lässt, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen. Und dann 51 Sitze mit dem Diskus, da den Diskuswurf innerhalb des Zehnkampfes gewonnen. Und ja, da eben dann gezeigt, dass er den großen Worten, die er vorher rausgehauen hat, auch Taten jetzt hat folgen lassen.
Matthias Brugger, der musste leider verletzt aufgeben, der konnte den zweiten Tag nicht mehr mitmachen.
Ja, der hatte beim Hochsprung irgendwie sich wehgetan am Sprungbein und dann wohl versucht, das nochmal umzudrehen quasi. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, er springt mit links, von daher mit rechts gesprungen oder andersrum zumindest halt quasi die Anlaufrichtung und das Sprungbein gewechselt. Das hat schon im Hochsprung eher suboptimal funktioniert, weil es halt eine völlig andere Bewegung ist und ist dazu die 400 nicht angetreten. Also da extrem schade, dass da irgendwie ja anscheinend ein Muskel oder ein ähnliches irgendwo im Bein zumindest nachgegeben hat, dass er nicht durchkommen könnte. Weil ich glaube, wenn er die Chance gehabt hätte, durchzuziehen, hätte er das auf jeden Fall getan.
Also eine bittere Geschichte für ihn, aber weil du eben sagtest, die 110 Meter Hürden, die wurden da vielleicht so ein bisschen zum Push für den zweiten Tag. Gucken wir auf die 100 Meter Hürden der Damen und vor allen Dingen auf Pamelia Dudkiewicz, die sich die Bronzemedaille gesichert hat. 12,72 ihre Zeit hinter Dawn Harper-Nelson, die auf Silber lag mit Saisonbestleistung 12,63 und der Weltmeisterin Sally Pearson 12,59. Dudkiewicz, die konnte das irgendwie noch gar nicht so richtig fassen, als sie im Ziel war.
Nee, die war völlig hinüber vor Freude in diesem Moment. Also das Rennen erinnerte mich auch ein bisschen an Peking vor 2 Jahren, als ja Cindy Rohle da völlig überraschend auf Silber lief. Und so war es jetzt auch. Also ich saß hier vor dem Fernseher und habe dann quasi schon im Moment des Zieleinlaufs gedacht, das ist Bronze. Und zum Glück hat mich mein Gefühl da nicht getäuscht. Und ja, also zur richtigen Zeit die richtige Leistung gebracht sozusagen und da die Chance genutzt, dass eben ja, wie schon in den letzten Jahren häufig, Kendra Harrison, die Weltrekordlerin, eben das dann leider selten zusammenbringt, irgendwie bei großen Meisterschaften und die eben auch jetzt wieder als vierte Lea ausgegangen ist.
Und für Pamelia Dudkiewicz ja auch eine wirklich großartige Saison. Erstmal Platz 3 bei der Hallen-EM im März, dann die Team-EM gewonnen und auch beim Diamond League Meeting in Oslo abgeräumt. Also wie ist die Form von ihr in diesem Jahr zu erklären? Die, so weit vorne, also die hat sich ja unheimlich verbessert.
Ja, sie hatte ja vor 2 Monaten war es, meine ich, so eine Art Aufsatz veröffentlicht quasi, wo sie ein bisschen über ihren Werdegang gesprochen hat und darüber, dass sie eben lange mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte, weil sie irgendwann mal von einem Trainer, meine ich, war es, gehört hatte, ja, du könntest aber schon ein bisschen schlanker sein. Und da hat sie dann eben lange gesucht, so was war der richtige Weg, wie finde ich da wieder zu mir, und hat das dann eben geschafft. Da jetzt, man sieht sie ja auch einfach an, dass sie extrem austrainiert ist. Und sie sagte, mit dieser Veränderung hätte es dann irgendwie Klick gemacht, dass sowohl der Körper funktioniert als auch der Kopf völlig, eine völlig andere Freiheit hat. Und diese Mischung scheint sich ja jetzt in herausragenden Leistungen am Fließband zu äußern.
Im letzten Jahr Rio ins Halbfinale gekommen, bei der EM in Amsterdam im Finale über die erste Hürde gestolpert, also, und in diesem Jahr alles wieder vergessen gemacht. Großartige Leistung von ihr. Bronzemedaille für die deutsche Mannschaft. Die US-Amerikanerin und die Australierin vorne, waren das die, die du auch erwartet hattest, ganz oben?
Ja, doch. Also Sally Pearson vom reinen Leistungsvermögen her und auch was sie bei Weltmeisterschaften schon gezeigt hatte, auf jeden Fall jemand, die da ganz vorne mit reingehört. Auch wenn sie jetzt zuletzt wieder Verletzungsprobleme hatte, aber jetzt mit 12,59 da eben gezeigt, dass Erfahrung dann doch mal auszahlt. Und auch die Zweitplatzierte ist ja mit Dawn Harper-Nelson schon lange dabei. Also da haben quasi vor dem neuen Gesicht mit Pamela Dudkiewicz 2 erfahrene Athletinnen die ersten beiden Plätze belegt. Und ich bin sehr gespannt, wie der Weg jetzt von Dudkiewicz weitergeht, weil ich glaube, das war noch nicht alles, also das wird nicht das einzige Jahr gewesen sein, wo sie jetzt in der Weltspitze mitmischen kann.
Die will auf jeden Fall noch hoch hinaus und das bringt uns auch zur nächsten Disziplin, über die wir sprechen. Das nächste Finale heute, Hochsprung der Damen, eine absolut hochklassige Veranstaltung, die am Ende von Maria Lasitskene, der ja unter neutraler Fahne startenden Russin, gewonnen wurde. 2:03 ihre Leistung und dahinter mit 2:01 bzw. 1,99 Julia Levchenko aus der Ukraine mit persönlicher Bestleistung, Kamila Litschwinko aus Polen mit Saisonbestleistung und 1,95 Übersprung Marie Laurence Jungfleisch ganz knapp an der Medaille vorbei. Die Hochsprungkonkurrenz, die haben sich wirklich richtig gepusht und das war richtig, richtig Action.
Absolut und auch eine verdiente Gewinnerin mit Maria Lasitskene. Also ich habe es mir während des Wettkampfs mal mitgeschrieben, weil es mir irgendwie auffiel im Kommentar, dass sie eben jetzt, ich meine, dass es dieses Jahr war, aus 22 Wettkämpfen 22 gewonnen hat. Demnach wäre das jetzt der 23. Sieg im 23. Und ja auch 13 Mal über 2 Meter gesprungen ist. Das war außer ihr in diesem Jahr noch niemand. Jetzt eben auch mit Julia Levchenko die Zweite, die vorher schon U23 Europameisterin geworden war. Also das war ja starker Wettkampf mit einer absolut verdienten Gewinnerin, die eben in diesem Jahr da im wahrsten Sinne des Wortes vorne wegspringt.
Lasitskene bis 1,99 Meter alles im ersten Versuch gemacht, dann 1,99 den ersten gerissen, die aufgesparten Versuche mit zur 2,01 genommen, die gleich im ersten Versuch übersprungen und die 2,03 dann auch locker im ersten, ohne die Latte zu berühren, dann durchgezogen, ganz klassisch. Dann das Ganze von vorne bestimmt. Julia Levchenko, die blieb bis 2:01 fehlerlos. Die Höhe konnte sie dann im zweiten überspringen. Und bei der Polin Kamila Levchenko, da war es ein bisschen holpriger, aber auch sie am Ende mit Bronze sehr, sehr gut bedient.
Ja, und die drei auch klar vor dem Rest des Feldes. Ja. Also dann ja 4 Zentimeter Luft quasi vor Platz 4, vor Marie-Laurence Jungfleisch, die bis 1,95 einschließlich alles im ersten Versuch genommen hat, einen blitzsauberen Wettkampf gemacht hat. Aber dann ja bei diesen 1,97, die momentan eben so ein bisschen die häufig entscheidende Höhe sind im Hochsprung der Frauen, da hat es bei ihr nicht mehr gepasst, da hatte sie drei ungültige. Wenn sie da noch im ersten oder zweiten rübergegangen wäre, wäre es Bronze vielleicht geworden. Aber ja, da fehlte leider eine Höhe. Aber immerhin, die Entwicklung stimmt. Sie war jetzt, meine ich, bei Olympia letztes Jahr 6. im Jahr vorher in Peking, 7., wenn ich mich nicht ganz täusche, von daher jetzt 4. Also die Richtung und die Entwicklung stimmen auf jeden Fall. Von daher bin ich da positiv gestimmt, dass sie da zumindest mit 1-2 Tagen Abstand dann doch noch ein paar angenehme Eindrücke mitnimmt.
Kann also noch einiges kommen. Ja, 4 Medaillen auf jeden Fall aus deutscher Sicht an diesem Tag. Vielleicht kommt ja noch eine weitere dazu, denn bei der 4x100 Meter Staffel der Frauen, da gab es einen Protest. Deutschland dort Platz 4 belegt hinter den Vereinigten Staaten, die Weltmeisterin wurden, Großbritannien und Jamaika, weil die Britinnen nämlich auf die Bahn getreten wurden. Wie hast du die in Frage stehende Szene gesehen?
Ja, ich muss zugeben, ich habe sie gerade erst auf Twitter gesehen, bevor wir jetzt hier uns zusammen telefoniert haben, dass es überhaupt ein Streitthema war, weil im Rennen selber war es mir überhaupt nicht aufgefallen und auch dann hinterher war es ja jetzt kein Thema, dass irgendwie die deutschen Mädels gesagt hätten im Interview, dass sie sich behindert gefühlt haben. Mhm. Aber auf den Bildern war es jetzt wohl zu sehen, es war der dritte Wechsel, dass die britische Staffel die eine Bahn quasi, oder die innen auf der eine Bahn weiter innen als die deutsche lief, da nach außen getreten ist auf die äußere Linie und eventuell damit die deutsche Staffel behindert haben könnte. Ich habe jetzt keine Wiederholung mehr gesehen davon, ob das wirklich so war, dass sie sich da so nahe gekommen sind. Von daher kann ich jetzt nicht beurteilen, wie da die Chancen stehen, dass der Protest durchgeht. Aber ich würde erstmal nicht davon ausgehen, weil mir eben im Live-Bild nichts davon aufgefallen ist. Von daher würde ich jetzt die Chancen eher gering schätzen, aber ich habe es eben auch nicht so im Detail mitbekommen. Von daher bin ich da gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich würde auch ehrlich sagen, es wäre ja nicht unverdient, aber schon sehr, sehr glücklich, da eine Medaille mitzunehmen, weil der Lauf eben der deutschen Staffel insgesamt einfach nicht rund war, nicht so rund war, dass man mit einer Medaille quasi bedient oder entlohnt werden müsste.
Bei den Wechseln vor allen Dingen die Probleme.
Ja, ich habe mitgeschrieben vom ersten Wechsel, dass der Mist war, da sind sie ja fast überlaufen. Da musste Lisa Meyer doch noch stark abbremsen, dass Tatjana Pinto sie noch erwischt. der zweite und der dritte Wechsel waren ein bisschen zu nah aufgelaufen, von meinem Eindruck her. Also da war überall noch Luft nach oben. Und das sind dann eben diese zwei Zehntel, die am Ende gefehlt haben, auf Platz 3 auf Jamaika. Und ja, die Chance war da, mindestens auf Silber zu laufen mit einem guten Rennen. Und ja, das war doch etwas schade, zumindest so dem ersten Eindruck nach, dass da eben mit Platz 4 und doch einem 1-2 Meter Rückstand, deutlich Rückstand zumindest, diese Chance vergeben wurde.
Also, mal gucken, was da noch am grünen Tisch entschieden wird. Wir werden es auf jeden Fall dann nachreichen morgen in unserer Schlussbesprechung der Leichtathletik-WM in London. Dann wieder mit dem Kollegen Andreas Thies und mit Torben Siemer. Die beiden werden sich dann morgen Abend wieder bei euch melden auf meinsportradio.de. Und bei iTunes könnt ihr das Ganze dann in unserem Channel nachhören. Was erwartest du vom Schlusstag noch, Torben? Auch aus deutscher Sicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin vor allem gespannt auf die 4x400. Da waren die Vorläufe doch ja durchaus aufregend. Die deutsche Staffel hat sich souverän qualifiziert. Also da bin ich gespannt, ob sie die Zeit nochmal bestätigen können. Und ja, ich glaube, der Hochsprung der Männer könnte nochmal spannend werden. Mit zwei deutschen Teilnehmern auch und mit Matthäus Schibilko, der da ja zumindest von der Vorleistung her mit den 2,35, die er in diesem Jahr übersprungen hat, eine kleine Chance hat, vorne reinzuspringen, wenn er das wieder bringt. Von daher da bin ich doch sehr gespannt, ob er das nochmal jetzt eben zeigen kann, dieses Leistungsvermögen.
Also, und ihr könnt dann Zeuge werden, wenn Andreas und Torben morgen drüber sprechen, hier auf meinsportradio.de. Hört euch das auf jeden Fall an. Haut euch nicht die Nacht um die Ohren, wollte ich sagen. Die könnt ihr euch jetzt gleich getrost geben, die Schlafruhe, um dann morgen den Sporttag wieder gut durchzustehen. Morgen ja auch dann bei uns im Programm noch Golf. Der dritte Tag, der Moving Day des PGA Championship, den besprechen wir dann morgen früh auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von golfpost.de. Da gibt's dann die Neuigkeiten vom letzten Major des Golfjahres und abends dann die Highlights der Leichtathletik-Weltmeisterschaften aus London. Torben, für heute, vielen Dank.
Danke, Malte.
The sound of football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.